Angesichts dessen, was uns gerade so bewegt, habe ich meine Predigt auch heute so ein bisschen in diese Richtung orientiert. Ein Bild, das uns vielleicht aus den Nachrichten leider auch vertraut ist, eine Karte mit der Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine. Er beschäftigt viele Menschen in Europa, in der ganzen Welt, viele von uns beschäftigt er auch. Menschen machen sich Sorgen, haben Angst, was aus diesem derzeit lokalen Konflikt noch werden könnte. Und die Fragen nach Schutz, nach eigenem Schutz, nach Verteidigung werden lauter. Und wir? Wie stehen wir als Christen, wie stehen wir als Kirche dazu, zu diesen Fragen, zu den damit verbundenen Ängsten? Verdrängen wir sie durch Ablenkung und Ignoranz? Wie es ein Teil der Gesellschaft schon immer in solchen Situationen gemacht hat. Mir fiel das so ein Bild ein, was ich vor kurzem in einem Film gesehen habe, so die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, Weimarer Zeit. Ja? Und was hat man da so gesehen? Was blühte auf? Varieté. Und die Leute sind ins Theater und haben sich abgelenkt, Partys gefeiert, ja, und haben all das, was die Not, die da in der Bevölkerung war, aus dem, was war und was wieder kommen könnte, ignoriert. Man hat es verdrängt. Das ist eine Möglichkeit. Oder ergeben wir uns in das göttliche Schicksal der letzten Tage der Endzeit, wie manche, die das auch tun. Im Internet findet man genug Sachen, wenn man da heute drauf guckt, Beiträge, Vorträge in diese Zeit. Oder stellen wir uns diesen Fragen und dem, was uns da ist, mit dem Herzen auf Gott vertrauend und Orientierung im Zeugnis der Heiligen Schrift suchend. Es gibt vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Ich habe das jetzt mal bei den dreien belassen und möchte uns einladen zu Letzterem. Ermutigen zu dem Letzteren, mit dem Herzen auf Gott schauen und uns in der Orientierung im Wort Gottes suchend da auf den Weg zu machen. Darum habe ich auch einen Abschnitt aus dem Epheserbrief mitgebracht, der erst vor einigen Tagen in der fortlaufenden Tagesbibellese bei manchen auf dem Tisch lag. Es ist ein Abschnitt, in dem der Apostel Paulus die Christen seiner Zeit ermahnt und ermutigt, sich im Blick auf diese Auseinandersetzung mit dem Bösen in dieser Welt, im Blick auf Schutz und Verteidigung, wenn man so will, auf Christus, auf Jesus Christus zu besinnen und ihn in den Blick zu nehmen. Und da sind wir auf der richtigen Spur. Denn, so Paulus, dann werden wir stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So formuliert er es. Ich lese euch die Verse aus Epheser 6, ihr kennt sie wahrscheinlich, 10 bis 18. Paulus schreibt, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält und ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Macht des Bösen, Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Soweit dieser Abschnitt, manchen denke ich noch vertraut. Anfang der Woche war es, glaube ich, noch in der Tageslese. Die geistliche Waffenrüstung, so ist dieser Abschnitt bei Martin Luther überschrieben. Anstößig und ist dieser Begriff, denke ich, für viele heute, zumal in Zeiten auch, wie wir sie erleben. Ebenso anstößig auch das von Paulus verwendete Bild eines römischen Legionärs seiner Zeit damals. Den hat er vor Augen gehabt, als er dieses Bild beschrieben hat. Zu militant, sagen manche, die kriegerische Ausdrucksweise und Sprache des Paulus. Widerstand leisten, kämpfen, überwinden, mit Schild und Schwert und rundum gepanzert. Diese Sprache macht nicht nur manchen Theologen Mühe, ruft zur Abwehr und zum Widerspruch hervor. Ja, können und dürfen wir Christen eigentlich heute noch auf diese Weise und in Verbindung mit dem Evangelium so reden, wenn es um die Botschaft des Friedens geht? Ich meine, ja. Dürfen wir, sollen wir. Denn der Frieden, ihr Lieben, und das wissen wir alle, da brauchen wir nicht an die Ukraine zu gucken oder andere Erde, der Frieden ist wohl das Umkämpfteste, was es gibt in unserer Welt, zwischen Menschen und in uns selbst. Nicht nur damals, nicht nur heute in der Ukraine, in anderen Ländern dieser Welt, sondern auch hier bei uns, unter uns, ja, vor allem auch in uns ist Gottes Friede gefährdet. Umkämpftes Gebiet, möchte ich es nennen. Ein besonderer, ein einzigartiger Frieden ist es, um den es hier geht. Ich habe ein Bild gesucht und ein schönes Bild gefunden, das die Geschichte Jesus sozusagen den Weg dieses Friedens in unserer Welt beschreibt. Von Anfang bis zum Ende war es diese Absicht und war dieser Weg geprägt vom Frieden, den Gott in dieser Welt durchsetzen wollte und gebracht hat und in Jesus Christus verkörpert hat und ihn uns geschenkt hat. Meinen Frieden lasse ich euch und gebe ich euch, hat Jesus am Ende zu seinen Jüngern gesagt. Das gilt. Das steht da. Das ist Realität und Wirklichkeit, mit der wir, zumindest wir als Glaubende, als Menschen, die auf Christus vertrauen, leben dürfen. Ein einzigartiger Friede. Es ist der Ausgang und Ursprung für allen Frieden in uns und zwischen uns Menschen. Davon bin ich überzeugt, zutiefst überzeugt, dass dieser Friede die Grundlage und der Ausgangspunkt für allen Frieden in dieser Welt und für Versöhnung ist. Davon ist auch Paulus überzeugt, denn es geht ihm darum, diesen Frieden zu schützen. Und er sagt sogar, geht so weit zu sagen, für ihn zu kämpfen mit allen uns als Christen zur Verfügung stehenden Mitteln. Denn nur so können wir einen Weg oder nur so können einen Weg unter Versöhnung und des Friedens untereinander möglich werden, auch zwischen Völkern. So wie der Friede in vielen Gebieten der Welt immer wieder bedroht ist, so ist es auch mit der Quelle des Friedens, dem Gottesfrieden in uns, weil auch wir umkämpft sind, weil unser Herz, wie es einmal an anderer Stelle auch ein Kampfplatz ist, auf dem der Frieden immer wieder bedroht und in Gefahr ist. Paulus scheut sich nicht und er nennt die Bedrohung beim Namen. Er spricht hier von Mächten, Mächtigen und Gewaltigen, von bösen Geistern oder geistigen Mächten der unsichtbaren Welt unter dem Himmel, so sagt er. Und auch dieses Reden ist heute vielen anstößig. So reden doch in einer aufgeklärten Welt, in der wir heute leben, nur noch Autoren von Fantasy-Romanen, könnte man sagen. Oder extreme christliche Sekten. Mit solchen Einwänden und Bedenken wären wir dann ganz schnell fertig mit dem, was Paulus in diesem Abschnitt sagt. Es ist unzeitgemäß, es ist doch längst alles überholt. Sprachlich heute unzumutbar. Gehen wir weiter. Aber, ihr Lieben, ich denke, damit wären wir zu schnell fertig. Denn damit hätten wir etwas übersehen, ausgeblendet, was nicht nur zur Zeit des Paulus absolute Realität, Wirklichkeit im Leben der Menschen von damals vielleicht, auch ganz besonders beim Paulus im Blick im Leben der Christenmenschen war und ist. Unser Herz und unsere Gedanken, beides habe ich ja mal so zusammengenommen, sind ein Kampfplatz, ob wir das sehen wollen oder nicht. Wir erleben es doch tagtäglich, sind wir ehrlich. In unseren Gedanken und auch in unseren Gefühlen, in unserem Empfinden, in unseren Herzen kämpft es immer wieder. Wir müssen zu Entscheidungen kommen. Und dann kämpfen diese Kräfte in uns. Die einen, die zum Guten wirken können und die anderen, die eher das andere tun. Zerstören, auseinanderbringen, durcheinanderbringen. Diabolo heißt es im Griechischen. Und manche, die so ein bisschen bewandert sind, wissen, wie der Böse in der Bibel genannt wird, der Diabolos. Das, was wir mit Teufel sagen, heißt nichts anderes als der, der auseinander, der durcheinander bringt und auseinander bringt. Das ist das Ziel. Das sind die Kräfte, die auseinanderreißen. Gott ist der Zusammenbringer. Jesus war der Zusammenbringer. Er hat die Menschen mit Gott zusammengebracht und auch untereinander wieder durch diesen Frieden, den er gelebt hat, bis zum Schluss in seinen Tod hinein. Aber wir leben in einer Zeit und spüren, dass da so vieles in uns selber da wirkt, was Dinge auseinanderbringen will. Und das bringt in Unfrieden. Das lässt uns auch unzufrieden zurück. Wir kennen das im Umgang miteinander, in der Familie. An Kleinigkeiten entzündet sich das schon und schon ist der Friede weg. Ja, schon spüren wir es, da geht's gegeneinander. Aber auch am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, in der Welt, wir sehen es dann im Kleinen und im Großen. Der Friede, die Versöhnung unter uns, das Zusammenbleiben sind immer wieder bedroht. Die Bibel spricht in dem Wort oder von der Übersetzung als angefochten. Da steckt das Wort fechten drin, ne? Kämpfen, anneweten, das ist das mittelhochdeutsche Wort, heißt gegen jemanden zu kämpfen. Also angefochten, wir kämpfen an dieser Stelle. Und wir alle kennen diese zerstörerischen Mächte, die da am Werk sind. Wir umschreiben sie dann mit Worten wie Neid, Missgunst, Gier nach Macht und Einfluss, so wie wir es gerade auch erleben, wenn wir nach Osten schauen. Das sind so die Worte, mit denen wir das Ganze umschreiben. Es gibt noch viele andere. Wir sehen und erleben es, dass durch Verzerrung und Verdrehung die Wahrheit Böses als gut und Falsches als richtig erklärt wird. Da wird durcheinander gebracht, ja, erleben wir heute. Wir sehen und erleben das im Großen, aber auch im Kleinen, dort, wo im Alltag andere Menschen uns in Konflikten gegenüberstehen. Und ihr Lieben, ich möchte mal eins sagen, Konflikte sind nicht schlecht. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen und darum geraten wir mit diesen Meinungen auch mal in Konflikte. Aber wenn Konflikte dazu führen, dass wir auseinandergerissen werden, dann stimmt was nicht, ja. Streiten ist nicht schlecht, nichts Schlechtes. Man darf streiten, vielleicht muss man manchmal sogar streiten, aber die Ebene ist wichtig, ja. Paulus sagt es mit den Worten, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wenn ich eine Auseinandersetzung mit dem Martin hätte, haben wir nicht, Gott sei Dank, ja, dann würde es letztlich nicht um den Martin gehen, ja, es geht um eine Sache. Da geht es um etwas und das ist wichtig, das zu unterscheiden. Denn sonst verletzen wir einander gegenseitig. Dann entzweien wir uns über einen Streit. Und das erleben wir ja immer wieder, wie Menschen über diesen Dingen auseinandergerissen, Beziehungen zerstört werden, wie das auseinandergerissen wird. Der Gottesfriede, der Friede zwischen uns und die Versöhnung und das Miteinander sind angefochtenes Gebiet. Da wird gekämpft. Diese zerstörerischen Mächte wollen uns überwältigen und das jeden Tag aufs Neue. Statt dem Frieden, so kennen wir es, zieht Unfriede, Unzufriedenheit dann ein und bestimmt unser Denken, auch unser Handeln. Das hat Paulus damals auch unter den Christen erlebt. Und er war nüchtern genug, um zu erkennen, dass wir diese Auseinandersetzung, diesen Kampf nicht aus eigenen Ressourcen, aus eigenen Kräften bestehen können. Darum ist sein erster Satz die Erinnerung und der Ruf an die Kraftquelle, die wir brauchen, um diesen Kampf zu bestehen. Da heißt es, in der Luther-Übersetzung steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark. Das klingt jetzt wieder so, dass ich sage, ich wäre es ja gerne. Kennen wir ja alle. Eigentlich, richtiger übersetzt, müsste es heißen, ich weiß nicht, Luther hat ja auch interpretiert, vielleicht hat er gedacht, auch in diesen Worten kriegt da muss man den Leuten ein bisschen zusprechen. Vom Text her übersetzt heißt es, lasst euch stark machen in dem Herrn. Das ist ein Passivus, in dem das geschrieben ist. Lasst euch stark machen in dem Herrn. Es macht uns deutlich, diese Kraft kommt nicht von uns. Es ist Gott, der handelt. Gott, der uns stark macht. Und der hat das alles schon getan, was nötig dazu ist. Und darum erinnert Paulus oder erinnert damit an das, was er am Anfang seines Briefes im Epheserbrief schon mal so ausgedrückt. Das ist ein bisschen schlecht zu lesen jetzt mit dem Rot des Herzens. Sieht beim Lesen dann immer wieder anders aus. Da fehlt übrigens was, merkt ihr beim Lesen. Heißt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Fehlt. Die wir glauben, weil die Kraft, die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Gott gebe euch erleuchtete Herzen. Wir brauchen diesen Blick, dass wir kennen, Gott hat ja alles schon gemacht. Er ist die Quelle. Er ist derjenige, der uns Stärke geben will an dieser Stelle. Bei ihm finden wir das, was wir brauchen. Der auferstandene Christus wirkt mit seiner Kraft in uns. Wir brauchen das. Wir müssen uns das immer wieder sagen lassen und immer wieder gegenseitig sagen, dass er die Kraftquelle ist, die uns stärkt. Gerade auch in Kraft um diesen Frieden, den er am Kreuz erkämpft hat, der uns geschenkt ist, den er uns auch immer neu schenken will. Und für diese Angriffe, sage ich jetzt mal, für den unausweichlichen Kampf oder für die Auseinandersetzung mit dem, was uns kaputt machen will, unsere Familien kaputt machen will, unsere Gemeinden kaputt machen will an manchen Punkten durch das, dass man sich entzweit über Dinge, wo man sagt, es ist sicher richtig, dass wir unterschiedlich denken und unterschiedlich meinen, aber wir gehören zusammen, weil Christus uns vereint, weil er uns diesen Frieden untereinander geschenkt hat. Darum dürfen wir uns nicht entzweien lassen. Dass wir in dieser Welt bestehen können, sollen wir uns zuerst daran erinnern, dass die nötige Stärke zum Bestehen und Überwinden von Gott herkommt. Und darum die Ausrichtung auf Gott das Wichtigste für uns ist, ganz persönlich und immer wieder auch miteinander. Und dabei ist es im Blick auf diese Auseinandersetzungen, in denen wir im Alltag bestehen, immer wieder gut und wichtig, uns auch sagen lassen, worauf Paulus hinweist, ganz arg wichtig. Vielleicht müssen wir das tatsächlich mal das nächste Mal machen, wenn wir innerhalb solcher kleinen Dinge oder Dinge sagen, es ist nicht der andere, der böse ist. Ja, der ist genauso Mensch wie ich, der hat Fehler, der hat Schwächen, ja. Da sind andere Kräfte dran. Ja? Der andere ist eigentlich genauso ein, oder nicht eigentlich, der ist genauso ein geliebter Mensch Gottes, wie ich es bin, in der Auseinandersetzung. Aber das sind die Kräfte. Und jetzt müssen wir überlegen, wie gehen wir dann damit um und finden Wege und lassen uns die Kraft geben, uns da zu tragen und zu gucken, wie wir mit den Auseinandersetzungen umgehen. Wenn wir das erkennen, denke ich, wenn wir uns diesen Blick füreinander schenken lassen, dann ist schon viel gewonnen. Dann ist da schon mal ein Schleier weggezogen und wir können das ein bisschen besser sehen. Paulus ruft uns auf zur Wachsamkeit und auch zum Selbstschutz, damit nicht durch uns andere zu Schaden kommen, dass durch Streit eben nicht die Entzweiung geschieht, sondern dass der Friede erhalten bleibt und dass er auch wieder erneut wird. Vielleicht verletzen wir uns, oder nicht nur vielleicht, wir verletzen uns bestimmt auch in Auseinandersetzungen. Das passiert, aber dann dürfen wir wissen, wir dürfen aufeinander zugehen und wissen, sagen, Gott hat uns ja den Frieden geschenkt. Lass uns gut sein. Ich bitte dich um Vergebung für das, was war. Und lass uns wieder miteinander versöhnt sein. Ich denke, auch das dürfen wir wissen, das geht auch. Auch von dem, wenn man das merkt. Gott ist groß an dieser Stelle und barmherzig. Ja, was Paulus dann im Bild in der Waffenrüstung sozusagen, dieser Waffenrüstung anschaulich vor Augen führt, macht bei genauem Hinschauen deutlich, was manche, die die Bibellese vielleicht gelesen haben, auch entdeckt haben, dass es hier nämlich nicht um eine Angriffsausrüstung geht, sondern dass es um eine Schutzausrüstung geht, sozusagen, die der Verteidigung und dem Selbstschutz dient. Wie gesagt, Paulus hat dieses Bild des römischen Legionärs vor sich und er hat als Schutz für seinen Körper mehrere Sachen. Er hat einen Brustpanzer, der in der Regel aus Metall war oder aus Leder, so dass die Waffen da nicht durchgekommen sind. Er hatte einen Helm, der ihn am Kopf geschützt hat, meistens auch nur mit solchen Lederteilen, dass Waffen auch vorm Gesicht noch waren, um ihn zu schützen. Er hatte einen, hier das ist sogar fast ein bisschen zu klein, einen Ganzschild nannte man das. Der war in der Regel 1,50 Meter hoch oder 1,40, hinter dem er sozusagen sich verstecken konnte. Ja? Wenn Pfeile flogen, haben sie diesen Ganzschild gehabt, damit sie geschützt waren. Und die Koppel sozusagen oder der Gürtel, der hier genannt ist, der hält das alles dann noch zusammen, ja, dass die Rüstung beieinander bleibt und er sozusagen geschützt ist. Das war die Schutzausrüstung. Und Paulus wendet diesen Teilen dieser Schutzkleidung nun Begriffe zu, die untrennbar mit Jesus Christus verbunden sind, die alle etwas von ihm beschreiben, nämlich Wahrheit. Da haben wir die Wahrheit, die alles zusammenhält. Das ist die Wahrheit, die Treue übersetzt eigentlich, müsste man sagen. Warum? Wahrhaftigkeit, könnte man sagen. Zuverlässigkeit. Vom Biblischen her haben diese Worte eher etwas mit dem Wortstamm Treue und Vertrauen zu tun. Die Treue Jesu hält alles zusammen, weil er treu ist. Selbst wenn wir untreu sind, heißt es mal an einer Stelle der Bibel, hält er das zusammen, was da bei uns, was uns schützt. Dann die Gerechtigkeit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das ist diese Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Er macht uns richtig vor Gott. Das schützt uns. Wir sind bei Gott schon längst richtig. Wir brauchen uns nicht aufblasen, wir brauchen hier nicht Eigenes machen, weil Gott, weil Jesus da ist, weil er für uns das alles erwirkt hat, sind wir richtig vor Gott. Das schützt uns. Da brauchen wir keine Angst um uns haben und uns mit nichts anderem groß machen wollen. Den Schild des Glaubens sozusagen als den Schutz sozusagen, das Vertrauen auf Gott und sein uns in der Hand halten. Bei ihm sind wir wirklich, das, was er vorhin gesungen, geborgen in seiner Hand. Und der Helm der Rettung oder des Heils, also zu wissen, da ist auch etwas, was uns eben schützt. Kann man interpretieren dann, wie man will, aber eben auch ein Schutz. Sein Heil schützt uns vor allem Unheil, was uns treffen kann und will. Das alles steht für den, sozusagen für den Schutz, der uns durch Jesus als neue Menschen geschenkt ist. Durch die Taufe haben wir sozusagen alles das als neue Kleider angezogen. Paulus verwendet dieses Bild auch mal in der Taufe, das neue Kleid angezogen bekommen. Früher war das in der Taufe der alten Christenheit, haben die ein weißes Taufkleid auch angezogen bekommen als äußeres Zeichen sozusagen. Da ist was Neues geworden. Das alte Kleid wird abgelegt, das neue wird angezogen. Und wir sind, Paulus nennt es dann auch, in Christus sozusagen bewahrt und geschützt. Er ist da, er ist unser Schutz und Friede. Und darum kann er dann an anderer Stelle im Römerbrief sagen, die Worte kennt ihr alle, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, noch weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen. Dieser Schutz ist wichtig und er ist nötig in einer Welt, in der immer noch das Böse wirkt. Wir spüren es, wir merken es, erleben es gerade beängstigend auch. Und seine Macht gegen diesen Frieden durchsetzen will, den Christus aufgerichtet hat. Es ist so, wie würde man heute beschreiben, vielleicht so wie Nachgefechte, die wir immer noch spüren, aber die für uns real und auch gefährlich sind sozusagen. Das Böse ist besiegt, ja, nur so viel, Gott lässt ihm sozusagen, aber oder dieser Raum ist noch da, wir verstehen das nicht, aber wir müssen uns dagegen eben auch wappnen. Darum gibt es noch zwei Teile der Ausrüstung, mit denen Paulus uns darauf hinweist, dass auch wir aktiv für diesen Frieden eintreten sollen. Wir sollen uns einerseits schützen, damit wir selber diesen Frieden bewahren können und erhalten können bei uns. Aber wir sollen nicht nur an uns denken, sondern wir sollen auch an andere denken. Darum gibt er noch zwei Dinge, die für das Aktive sind. Wir sollen die Botschaft vom Frieden durch Jesus als rettende Botschaft hinaustragen in die Welt. Sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes uns auf die Beine machen. Da ist vom Schuhwerk oder die Rede. Luther übersetzt es mit Stiefeln. Stimmt nicht ganz. Es waren damals eher so Sandalen, so unten Leder und dann so Bändel rum, dass man fest gut auftreten konnte. Wir sollen diesen Frieden bringen, so wie es im Alten Testament mal heißt, die Füße der Freudenboten, die verkünden, dass Israel, die Tochter Zion, sich freuen darf. Freue dich, Tochter Zion, heißt da an der Stelle. So sollen wir als die Menschen, die diesen Frieden von Gott erkannt haben und in diesen Frieden leben, ihn hinaustragen. Nicht auf Bannern und Plakaten, wie das heute viele machen, sondern hier mit uns. Wir sind sozusagen der Friede oder die Friedensbotinnen und Boten, die diesen Frieden Gottes in die Welt hinaustragen. Das ist das eine, dass Menschen sozusagen mit den Menschen zusammen und ihnen diesen Frieden bringen in persona sozusagen als Botinnen und Boten Jesu. Lasst euch versöhnen mit Gott, so sagt Paulus an anderer Stelle. Wir kommen als die Botinnen und Boten, um euch das zu bringen. Lasst euch versöhnen. Und dann gelingt Versöhnung auch untereinander. Und dann lasst uns bereit sein, diesen Frieden auch zu verteidigen. Mit der Waffe, die uns als Christen als einzige dafür gegeben ist, nämlich mit dem Wort Gottes, das als Schwert hier bezeichnet wird, das Wort Gottes, ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht wissen wir, dass das Wort Gottes kann richten und aufrichten. Ja? Es kann verletzen, es kann heilen. Und wir wissen, dass wie das heute ist, teilweise. Ne? Wir sollen das Wort Gottes als das Wort des Friedens gebrauchen in dieser Welt, um gegen die Worte von Hass soll das Wort Gottes uns als Wort des Friedens dienen und ausgestreut werden, gebraucht werden. Es sind Worte des Zuspruchs gegen Worte der Resignation, Worte der Klarheit gegen Worte der Gleichgültigkeit, Worte der Versöhnung gegen die Worte des Streites, dort, wo er zur Entzweiung führt. Dazu ist uns Gottes Wort gegeben, ihr Lieben, und anvertraut, um Leben zu schützen und aufzurichten, um die Würde von Menschen zu verteidigen, um ihnen den Weg aus der Hoffnungslosigkeit zu einer lebendigen Hoffnung zu weisen. Nie aber dürfen wir Gottes Wort in anderer Weise als Waffe benutzen, als Totschlagargument, um eigene Interessen oder unser eigenes vermeintliches Recht durchzusetzen oder es in richtender Weise gegenüber andersdenkenden oder andersglaubenden Menschen so zu verwenden, um da einfach reinzuschlagen. Nein, Gottes Wort will Leben schaffen und bewahren. Es will Klarheit auch schaffen. Ja, sagt, das ist richtig und wichtig. Klarheit ist wichtig, aber nicht vernichten, nicht töten, nicht den anderen sozusagen aus dem Weg räumen. Es will Leben schaffen, es will bewahren. Wer es in anderer Weise anwendet, der macht sich schuldig an Gottes Wort. Paulus beschließt seinen Brief dann an diese Christen, an die Christen damals mit einem Aufruf zum Gebet und zur Wachsamkeit. Hört nie auf zu beten, sagt er, zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Wisst ihr, das tröstet mich echt. Manchmal weiß ich nicht, was ich beten soll. Was ist jetzt richtig zu beten in dieser Situation? Und dann halte ich es einfach Gott hin und sage, du weißt, was richtig ist. Hilf du in der richtigen Weise. Mach mir es vielleicht deutlich, wo ich vielleicht an einer anderen Stelle einen Blick dafür kriege und was dann in meine Bitte hineinfügen kann. Aber manchmal tut es einfach auch gut zu wissen, Gott, du weißt besser. Und wir dürfen dabei auf Gottes Geist vertrauen. Bleibt wach, bleibt bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen, sagt er. Vielleicht ist das auch unsere Strategie sozusagen, wie wir heute kämpfen können, auch für andere im Gebet. Dass wir an diese Menschen denken inständig, vor allem für die Brüder und Schwestern, aber wir dürfen die ganze Welt einschließen. Die, die um Gottes Willen leiden in dieser Welt, aber auch die, die eben an dem Bösen leiden in dieser Welt. Alles ist uns sozusagen damit hingelegt. Damit weist sozusagen Paulus uns den Weg zum Friedensdienst in unserer Welt. Das Gebet für einander und für andere ist das ein Dienst, den wir in dieser Welt tun können und sollen. Das aufmerksame Wahrnehmen und das Gebet füreinander ist der erste und wichtigste Schritt, den Frieden, den Jesus uns geschenkt hat, zu bewahren, zu erhalten, ihn als Botinnen und Boten dann hinauszutragen in diese Welt. Ich möchte schließen mit einem Segens- und Friedenswort, das Paulus den Gemeinden seiner Zeit schon zugesprochen hat. In Philipper 4, Vers 7 steht dieses Wort. Der Friede Gottes, der alle unsere Gedanken und unseren Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Jesus Christus. Amen.